SWR 2 Zeitgenossen.
Er ist ein Zeitreisender. Seine Forschung führt ihn oft Millionen von Jahren in die Vergangenheit. Und wenn er zurück ist, hat er im Idealfall ein weiteres Geheimnis im Bauplan der Natur gelüftet. Evolution ist überall, sagt mein heutiger Gast Axel Meyer. Man muss nur lernen, ihre Spuren zu lesen. Das tut er als Zoologe und Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz. International anerkannt in der Fachwelt, aber durchaus umstritten in der Öffentlichkeit, wenn er zum Beispiel auf die biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern hinweist, Gender Studies als antiwissenschaftlichen Hokuspokus bezeichnet oder die Meinungsfreiheit durch einen woken Kulturkampf in Gefahr sieht. Über all das, Herr Meyer, werden wir sprechen. Anfangen möchte ich aber mit dem Satz, Evolution ist überall. Wir beide sitzen jetzt gerade fast 700 Kilometer auseinander. Sie in einem Hörfunkstudio in Ihrer Heimat Lübeck, ich in Baden-Baden. Ich sehe Tasten, Lämpchen, ein Mikrofon, viel Technik. Wo bitteschön ist denn da gerade Evolution im Spiel?
Ja, wir sind natürlich auch Kinder der Evolution. Also wir haben eine evolutionäre Vorgeschichte. Unsere nächsten lebenden Verwandten sind die Primaten, also Bonobos, Schimpansen und Gorillas. Also außer, dass sie glauben, dass der liebe Gott uns separat geschaffen hat, sind wir auch Kinder der Evolution. Natürlich, und das sage ich immer, ist der Mensch auch die kulturellste aller Arten. Das heißt, der Umstand, dass wir, wie Sie sagen, von Technik und Tasten umgeben sind, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir sehr talentierte Lerner sind und voneinander lernen. Und kulturelle Evolution eben dazu führt, dass diese Kenntnisse und Fähigkeiten von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ja. Und deshalb sind wir in der Lage, jetzt uns auf diese große Entfernung zu unterhalten.
Was mich an dem Satz überrascht, ist auch das Selbstbewusstsein, das daraus spricht. So als sei Evolution ein Prinzip, ein natürliches Gesetz mit einer schier unerschöpflichen Deutungskraft. Das klingt ja nicht so, als sei Demut eine der größten Tugenden der Evolutionsbiologen.
Es gibt Evolutionsbiologen, dazu zähle ich vielleicht auch, die sagen, dass die Evolutionsbiologie die Basis aller Biologie ist, in dem Sinne, dass die Kenntnis der Entstehung von Arten oder der anderer evolutionsbiologischer Prinzipien die Basis aller anderen biologischen Teildisziplinen ist. Wenn man das nicht in Betracht zieht, hat man nur ein kleineres Fenster oder einen kleineren Horizont auf die Biologie. Also in dem Sinne würde ich das schon unterschreiben, dass die Evolutionsbiologie eine sehr wichtige biologische Disziplin ist.
Landläufig im allgemeinen Sprachgebrauch, da versteht man ja unter Evolution eine Art von Wettbewerb, bei dem es um Auslese geht. Wer stärker, anpassungsfähiger ist, der setzt sich am Ende durch, hat die bessere evolutionäre Fitness. Ist das der Kern von Evolution?
Ja, in gewisser Weise schon. Es gibt durchaus andere Umstände, wo manchmal der Zufall entscheidend ist. Also gerade in kleinen Populationen, wo die Anzahl der Individuen nicht besonders groß ist, spielt der Zufall eine größere Rolle. Ansonsten ist es schon richtig, wie Sie sagen, dass man erwartet, dass im Durchschnitt das Individuum, das die höchste Fitness hat, also die größte Anzahl von Nachfahren hat, eine höhere Repräsentation ihrer oder seiner Gene in der nächsten Generation haben wird. Und das ist die Währung der Evolution. Also in dem Sinne stimmt das schon. Es ist nicht klar, wie strikt die Auslese ist oder wie stark die Selektion wirkt in jeder Generation. Aber im Prinzip ist das schon richtig.
Ja, Sie sagen, wer die größte Zahl von Nachfahren hat, das sei die Währung der Evolution. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, ein Bauer in Mali mit 10 Kindern, der hat eine höhere evolutionäre Fitness als eine deutsche Professorin, die keine Kinder hat?
Ja, in gewisser Weise ist das so. Also die Währung der Evolution ist Fitness und das ist die Anzahl der Nachfahren. Das stimmt schon. Und in dem Sinne macht die Professorin, wie Sie sagen, in westlichen Breiten ziemlich viel falsch, indem sie eben vielleicht nur ein Kind hat, anstatt 6, 7 oder 8. Das Potenzial dazu hätte sie ja. Männer haben noch ein viel größeres Reproduktionspotenzial als Frauen. Aber zum Glück vielleicht für den Planeten, je größer der Reichtum ist, und das sind ja auch Programme im globalen Süden, wo versucht wird, gerade Frauen mehr Reichtum zu verschaffen, weil dann die Anzahl der Kinder typischerweise runtergeht.
Von Charles Darwin, dem Vater der modernen Evolutionstheorie, weiß man, dass er 5 Jahre lang durch die Welt gesegelt ist. Auf seiner Reise hat er Pflanzen gesammelt, Tiere beobachtet und viele Notizbücher vollgeschrieben. Wie ist das denn heute, 140 Jahre nach Darwin? Wie arbeitet ein Evolutionsbiologe heute?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Also meine eigene Ontogenese war in gewisser Weise ähnlich, dass ich ein Junge war, der immer einen Frosch in der Hosentasche hatte und Fische gezüchtet hat und Gewölle von Greifvögeln gesammelt hat. Also als Naturalist aufgewachsen ist, der eine Käfersammlung hatte und so weiter.
Sie haben sogar eine Elster gezähmt, habe ich
gehört. Genau, ich hatte als Kind, das war ein sehr schönes Haustier. Meine Eltern waren sehr tolerant. Wir hatten sehr viele verschiedene Haustiere. Eine Elster, die war ein sehr schönes Haustier. Und wir hatten auch bis vor kurzem noch ein paar von Kolkraben. Also jedenfalls, ich bin vielleicht eher der traditionelle Evolutionsbiologe. Ich habe auch Zoologie studiert und bin immer im Feld gewesen. Das heißt, ich habe in Nicaragua und in Afrika Fische gesammelt seit über 30 Jahren. Und versuche zu verstehen, wie neue Arten entstehen in den Tropen dieser bestimmten Familie von Fischen, die heißen Buntbarsche. Aber die Evolutionsbiologie kann ganz unterschiedliche Arbeitsrichtungen beinhalten. Also wir forschen jetzt zum Beispiel auch, indem wir komplette Genome sequenzieren von verschiedenen Fischarten und versuchen zu verstehen, was wir in dem Genom ablesen können über die Anpassung und über das Äußere dieser Organismen.
Ja. Warum machen Sie das? Der Herr der Fische, so hat sie das Magazin Spektrum der Wissenschaft mal genannt, weil sie eben viel an diesen Tieren forschen. Was macht denn Fische aus evolutionsbiologischer Sicht so interessant?
Das war vielleicht frühe Prägung. Ich hatte als Kind mit 10 Jahren mein erstes Aquarium und die haben dann Babys bekommen und dann hatte ich zum nächsten Geburtstag ein etwas größeres Aquarium bekommen und die haben sich dann auch fortgepflanzt, sodass ich im Studium am Ende 80 Aquarien an 2 Wänden in meiner Studentenbude hatte, sehr zum Grimm meiner Vermieterin.
Die sie mal fast rausgeworfen hätte.
Sie wissen viel. Ja, das war eine spannende Geschichte. Das war eine Zeugin Jehovas. Nein, die fand das nicht so lustig, dass die Strom- und Wasserrechnung am Ende so hoch waren. Dann hat sie dann die ganzen Aquarien entdeckt, hat sie das entdeckt. Und das ist nicht auf Gegenliebe gestoßen. Aber ich kann auch akademische, rationale, objektive Gründe anführen, warum Fische interessant sind aus evolutionsbiologischer Sicht. Also insbesondere diese Buntbarsche, an denen wir forschen. Das ist eine Familie von Fischen, die es in den Tropen gibt, in Afrika, in Zentral- und Südamerika und eine Handvoll auch in Südindien und in Madagaskar. Und von diesen Fischen gibt es ungefähr 3000 Arten. Allein im Viktoriasee 500 oder 600, im Malawisee in Ostafrika 800 Arten. Und das ist eine Erklärung würdig, weil keine andere Familie von Fischen hat so viele neue Arten hervorgebracht. Insbesondere in so kurzen Zeiträumen. Im Falle des Viktoriasees sind 500 Arten in wahrscheinlich nur 10.000 oder 12.000 Jahren entstanden.
Das klingt, als sei der so eine Art Überlebenskünstler.
Jein. Gerade im Viktoriasee ist es leider eine sehr traurige Geschichte, weil in den 50er Jahren von britischen Fischereioffizieren eine Art eingeführt wurde, die dort im Viktoriasee nicht endemisch ist, sonst eigentlich nicht vorkommt. Und die hat es in den letzten Jahrzehnten geschafft, einen Großteil dieser Arten auszurotten, indem sie gefressen hat. Sie sind schon Überlebenskünstler, also es gibt Gruppen davon, die können Sie auch bei uns im Supermarkt kaufen. Tilapia, das ist auch ein Buntbarsch, der wird in der Aquakultur in der ganzen Welt verwandt und schmeckt auch lecker. Es gibt leckere Arten als diese Art von den Buntbarschen, aber in dem Sinne sind die sehr anpassungsfähig. Leider verbreiten sie sich überall, also zum Beispiel in Madagaskar, wo ich auch mal Fische gefangen habe, findet man sie dort auch, obwohl sie dort nicht hingehören. Die werden überall eingeschleppt und reißen dann aus diesen Aquakulturfarmen und so weiter. Das ist also zum Teil ein Problem.
Sie haben schon darauf hingewiesen, Sie hatten früh eine Faszination für Fische, hatten früh viele Aquarien. Woher kommt diese Faszination? War das der Einfluss von Lübeck, wo Sie aufgewachsen sind, die Nähe zur Ostsee?
Nicht wirklich. Ich hatte einen Onkel, mit dem ich angeln gegangen bin als Kind. Mein Vater hat auch geangelt gelegentlich, nicht so fanatisch wie mein Onkel. Ich weiß nicht genau. Also wie gesagt, ich hatte auch eine Käfersammlung und wir haben auch Vögel beobachtet und Gewölle gesammelt. Alles natürlich hat mich fasziniert und ich bin Jahrgang 1960 zu einer Zeit aufgewachsen, wo meine Mutter uns aus dem Haus geschickt hat und gesagt, komm nicht vorm Abendessen zurück und dann sind wir eben in der Nähe des Waldes, wo ich glücklicherweise aufgewachsen bin, auf Wiesen und Feldern und im Lauer Holz, so heißt der Wald hier, wo ich aufgewachsen bin, herumgelaufen und haben morsche Baumstämme auseinandergenommen, um dann Käfer zu sammeln und solche Geschichten gemacht. Und da war für mich dann eben schon klar als 12-Jähriger, dass ich gerne mal Biologie studieren würde.
Sie waren dann ja der Erste in Ihrer Familie, der das Abitur gemacht hat, haben studiert in Marburg, in Kiel und sind dann Anfang der 80er Jahre mit 21, 22 in die USA, wo Sie dann auch fast 20 Jahre gelebt haben. War das Ihr Plan?
Nee, das war Zufall. Ich hatte so ein Stipendium bekommen, der Fulbright-Stipendium. das eigentlich dafür da war, das amerikanische Universitätssystem kennenzulernen und diese Erfahrung nach Deutschland zu nehmen. Eigentlich war das ein Stipendium, das ich nur für ein Jahr hatte. Und dann habe ich noch eine Verlängerung bekommen für ein zweites Jahr und hatte dann Glück, dass ich aufgenommen wurde ins PhD-Programm, also ins Doktorandenprogramm in Berkeley. Und das war einfach für mich wahnsinnig spannend und intellektuell stimulierend und so ein bisschen der amerikanische oder insbesondere der kalifornische Traum, umgeben von sehr klugen, fanatischen Wissenschaftlern zu sein. Das war einfach sehr ansteckend.
Ja. Bis heute gibt es ja in den Vereinigten Staaten eine große Bevölkerungsgruppe, die glaubt an die biblische Schöpfungsgeschichte, lehnt die Evolutionstheorie ab. Als Evolutionsbiologe Mitte der 80er Jahre in den USA in diesem Klima, das stelle ich mir nicht leicht vor.
Ja, als Doktorand waren wir vielleicht vor diesen Einflüssen geschützt, weil ich habe ja immer in Berkeley oder in Cambridge, in Harvard, in sehr intellektuellen, internationalen Städten gewohnt, wo von dieser Bewegung nichts zu spüren war. Aber als ich dann meine erste Professur hatte und Forschungsanträge schreiben musste, die waren in New York, da wurde uns geraten, Worte wie Evolution oder Sex aus dem Titel oder dem Abstract, also der Zusammenfassung der Forschungsanträge, zu vermeiden, weil es bestimmte Senatoren gab, die dann solche Anträge für Forschungsmittel gesucht haben, um dann sich darüber lustig zu machen, dass der amerikanische Steuerzahler für die Erforschung von Schneckensex oder von Fischevolution Geld bezahlt.
Das heißt, man sollte schon damals so ein Stück weit political correct sein?
Ja, in gewisser Weise ja.
Ja. Aber nochmal zu dieser Skepsis. Gibt es denn aus Ihrer Sicht in der Evolutionstheorie noch Lücken, Fragezeichen, Ungereimtheiten, wo Sie auch als Fachmann sagen, ich kann verstehen, wenn die Leute ins Zweifeln kommen?
Also natürlich gibt es viele große Fragezeichen gerade zur Entstehung des Lebens oder die ganz frühen Verwandtschaftsbeziehungen unter den tiefsten Linien der Bakterien. Und natürlich ist dieser Schritt von Primaten wie Bonobos oder Schimpansen oder unseren nächsten Verwandten, Neandertaler oder Denisovians und so weiter, schon ein großer Schritt, wenn man sich, wie Sie am Anfang gesagt haben, sich jetzt vorstellt, wir schauen auf Tastaturen und reden in Mikrofone. Das war uns vielleicht nicht in die evolutionäre Wiege gelegt sozusagen. Aber ehrlich gesagt, diese Zweifel treiben mich nicht um, obwohl ich familiär vorbelastet bin, denn eine meiner Schwestern ist Pastorin. Aber ich habe auch schon mich öffentlich gegen solche Art von Gedanken geäußert. Auch zusammen mit meinem Vorgänger aus Konstanz, Hubert Markel, haben wir Zeitungsartikel geschrieben. Um zu sagen, also ich bin da nicht irgendwie mit einem Sendungsbewusstsein getrieben. Jeder soll glauben, woran er will. Jeder nach seiner Fasson, das ist mir egal. Aber wenn es eben um bestimmte dogmatische Einstellungen der Kirche geht, die vielleicht die Meinungsfreiheit oder das freie Gedankengut einschränkt, dann bin ich da schon empfindlich.
Sie sind einer der wenigen Wissenschaftler, die an einer amerikanischen Universität eine Professur hatten und dann trotzdem nach Deutschland zurückgekommen sind, hier weiter Forschung betreiben. Warum?
Ja, manchmal denke ich, das war der größte Fehler meines Lebens. Ich bin nicht sicher. Also es gab damals, ich hatte sehr früh meine Professur bekommen, mit 28 und habe sie dann mit 29 angetreten. Und wir waren alle gehirngewaschen, dass wir jeden Abend nach dem Abendessen im Labor waren und am Wochenende auch im Labor waren. Aber unter meinen Kollegen in New York haben sich ungefähr in den 7 Jahren, die ich meine Professur dort hatte, 60% oder so der Kollegen scheiden lassen oder vielmehr die Frauen von den Kollegen scheiden lassen, weil die vielleicht zu viel gearbeitet haben. Und das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben, weil der Preis, Professor zu sein, schon sehr hoch ist, weil einfach das Arbeitspensum extrem hoch ist. Wir haben alle, ich weiß nicht, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet und das war selbstverständlich und wurde nicht hinterfragt. Und diese moderne Einstellung von Work-Life-Balance gab es überhaupt nicht für uns. Und der persönliche Preis war dann eben, dass vielleicht die Privatleben vieler meiner Kollegen nicht die glücklichsten waren. Und da war so ein bisschen die Idee dahinter, dass man vielleicht in Deutschland mehr Familienleben und berufliches Leben vereinbaren kann. Und bei mir kam noch hinzu, einer meiner wichtigen Mentoren, Ernst Mayr, ein deutschstämmiger, sehr berühmter Evolutionsbiologe, der mich seit 1984 so unter seine Fittiche genommen hat, der war Professor in Harvard, lebte 100 Jahre und als deutschstämmiger Evolutionsbiologe hat er zu mir gesagt, du bist in Amerika ausgebildet, in der modernen Evolutionsbiologie, du musst das mit zurückbringen nach Deutschland. Und ich war dann auch einer der ersten Evolutionsbiologen in Deutschland. Das hat sich jetzt zum Glück sehr geändert. Ich bin jetzt 25 Jahre wieder in Deutschland. Es gibt jetzt sehr viel mehr und sehr gute Evolutionsbiologen, aber als ich kam, war das ein Gebiet, das auch vielleicht durch die deutsche Geschichte im Zweiten Weltkrieg und so weiter sehr vernachlässigt war. Also das war eine biologische Teildisziplin, die kaum international sichtbar war. Und ich witzel manchmal rum, dass ich sage, ich bin der Letzte, der darauf hört, was weiße alte Männer sagen. Und weil Ernst Mayr zu mir gesagt hat, ich soll nach Deutschland zurückgehen, bin ich auch gegangen. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Also er hat sich sehr dafür mich eingesetzt. Ich hatte 1990, als ich das erste Mal mich um Professuren bemüht hatte, 4 Rufe nach Deutschland und hat dann am Ende 3 abgelehnt. Bin dann aber schließlich doch gekommen, 1996 nach Konstanz.
Und trotzdem denken Sie manchmal, ob das ein Fehler gewesen sein könnte?
Ja, in gewisser Weise, weil ich mich manchmal ein bisschen als Außenseiter in Deutschland sehe, im Sinne, dass ich immer noch meine besten Jahre vielleicht in meinen 20ern in Kalifornien hatte, viele meiner Freunde in Amerika leben, ich jetzt am Rande Deutschlands lebe, in Konstanz, wo ich immer noch diesen Blick etwas von außen habe. Ich lese viele internationale Zeitungen, amerikanische oder Schweizer oder englische. Und damals, als ich zurückkam mit 36, habe ich gewitzelt, man macht keine neuen Freunde, gerade in Deutschland mit 36. Und es ist auch so, dass meine besten Freunde immer noch aus meiner Schulzeit oder sogar meiner Grundschul- oder Gymnasialzeit sind. Also in dem Sinne war meine Befürchtung vielleicht richtig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, geht es mir beruflich so viel besser als den meisten meiner Kollegen in Amerika. Also es wird immer mit Neid nach Amerika geschaut, dass dort die Professuren so gut ausgestattet seien oder so viel Geld haben. Aber ich kann Ihnen sagen, für 90-95% der Professuren stimmt das nicht. Und viele meiner Kollegen und Freunde, die selbst Professuren in Harvard haben, haben längst nicht so viel Geld wie wir in Deutschland.
Und trotzdem, der Eindruck täuscht nicht. Sie hadern mit Ihrer Heimat, Sie hadern mit Deutschland.
Ich weiß nicht, ob hadern der richtige Ausdruck ist. Ich bin Deutschland dankbar. Wie gesagt, Sie haben ja gesagt, ich bin der Erste meiner Familie mit Abitur. Ich habe BAföG bekommen, also diese soziale Durchlässigkeit und die Unterstützung des Staats meiner Karriere, die mir durchaus nicht in die Wiege gelegt worden ist. Dafür bin ich Deutschland dankbar. Aber sowas allein zu sagen, ist ja sehr ungewöhnlich geworden in Deutschland mit dem Anspruchsdenken, das vorherrscht. Also in dem Sinne, das klingt wirklich vielleicht nicht glaubwürdig, aber das stimmt wirklich zum Teil, dass ich durch meine Rückkehr dachte, ich gebe Deutschland was zurück. Aber natürlich bin ich rational denke ich über mich und Naturwissenschaftler und stelle erstmal alles in Frage. Und deshalb hinterfrage ich vieles, was in Deutschland passiert oder Regierungsentscheidungen oder wie auch immer.
Attestieren dem Land Wissenschaftsfeindlichkeit unter anderem.
Ja, das ist ganz interessant. In Amerika wird Deutschland als so ein humorloses Land von Ingenieuren in weißen Kitteln dargestellt. Sie haben vielleicht von einigen dieser VW-Volkswagen-Werbungen gehört. Ich sehe aber Deutschland eher als technikfeindlich oder technikphob. Denken Sie an Atomkraft oder denken Sie an Gentechnik. Deutschland, ein Land ohne Ressourcen, ist aus meiner Sicht zu wissenschaftsfeindlich. Obwohl unser Bild in der Welt eins ist von Ingenieuren, von rational denkenden, wissenschaftlich arbeitenden Menschen und einer effizienten Ökonomie und so weiter. Aber ich würde mir wünschen, dass da weniger ideologisch, sondern mehr pragmatisch und durchaus technologiefreundlich gedacht wird.
Ja. Bleiben wir kurz beim Thema Atomkraft. Sie selbst haben einen Aufruf unterzeichnet, den Atomausstieg rückgängig zu machen, sprechen da von irrationalen Ängsten. Wenn viele Deutsche in der Kernenergie eine gefährliche Technologie sehen, ist das dann nach der Katastrophe von Fukushima, dem Endlagerproblem, der dauerhaften Strahlenbelastung nicht durchaus rational?
Also erstens war Fukushima kein Atomkraftwerkunfall, sondern ein Tsunami. Da sind die Stromaggregate für die Kühlung ausgefallen. Es ist niemand an Strahlung verstorben, sondern durch die Evakuation. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es genügend Studien, die beweisen, dass Atomenergie in jeder Form die ungefährlichste Form der Energiegewinnung ist. Bei Kohle oder bei Erdgas oder Erdöl kommen viel mehr Menschen mehr um bei der Förderung und auch später bei Unfällen. Also da habe ich wahrscheinlich was verpasst in den 80er Jahren, weil ich da in Amerika war. Als die Grünen in Deutschland groß geworden sind, habe ich in Brockdorf nie demonstriert. Und ich denke auch, die allermeisten Länder der Welt, inklusive unserer Nachbarn in Frankreich, aber auch in Finnland, denken Sie daran, dort bewerben sich die Gemeinden darum, im Wettbewerb das nächste Atomkraftwerk zu haben. Oder in China werden Dutzende neue Atomkraftwerke gebaut. Da bin ich sehr dafür, dass wir die beibehalten. Kleine Anekdote, meine Frau und ich sind in Baden-Württemberg 2020 beim letzten Atomkraftwerk, das dort abgeschaltet wurde, vorbeigefahren, zufällig, aber haben Abschiedsfotos gemacht. Also vielleicht sollte ich mich beim letzten Atomkraftwerk in Niedersachsen mal an das Tor kleben mit Superkleber, um zu demonstrieren, dass ich für Atomkraft bin. Ja, ich bin dafür, dass wir Atomkraft behalten und ausbauen.
Aber trotzdem, Sie sind kein Atomphysiker, sondern Sie sind Biologe. Und viele Ihrer Fachkollegen, die würden sagen, da halte ich doch mal lieber die Klappe. Das gibt nur Ärger. Also diese Leidenschaft, Ihre Leidenschaft, sich einzumischen, Position zu beziehen, vielleicht auch mit einer unpopulären Meinung, woher kommt die?
Ich glaube nicht, dass populäre Meinungen unbedingt besser sind. Also ich glaube, dass ich in vielen Punkten der Mainstream-Meinung durchaus zustimme. Es gibt aber andere Themen oder Fragen, wo ich sage, nein, das halte ich für eine falsche Richtung. Atomkraft ist davon eine. Ich glaube, dazu braucht man keinen Atomphysiker zu sein, um solche Dinge abschätzen zu können. Und es gibt ja, wie Sie wissen, Millionen andere Leute, die, würde ich mal unterstellen, noch viel weniger Ahnung von Atomenergie haben, aber dagegen sind.
Ja, mir geht es ja auch ein bisschen um Ihr Rollenverständnis, weil Harald Martenstein, ein Kolumnist, hat geschrieben, Zitat, es ist seltsam, dass in unseren politischen Debatten die Naturwissenschaftler fast keine Rolle spielen. In den Feuilletons melden sie sich nur selten zu Wort. Die öffentliche Meinung bestimmen sie nicht mit. Zitat Ende. Diese Beobachtung stammt aus der Zeit noch vor der Pandemie. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Also ich habe Harald Martenstein 2008 kennengelernt. Da war ich Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Das ist ein Ort, wo 40, 50 Wissenschaftler aus der ganzen Welt, hauptsächlich Geistes- und Sozialwissenschaftler, aber auch eine Handvoll von Naturwissenschaftlern eingeladen werden, ein Jahr miteinander zu verbringen. Und da trifft man dann Leute aus diesen zwei Kulturen, den Geist und den Sozialwissenschaften und den Naturwissenschaften, die sich normalerweise nicht unterhalten würden. Man trifft sich eigentlich als Naturwissenschaftler nicht mit Geistes- und Sozialwissenschaftlern und man ist auch in den Feuilletons, wie Harald Martenstein schreibt, normalerweise nicht vertreten. Und dort habe ich zum ersten Mal den Begriff Biologismus gehört. Und ich wusste gar nicht, dass ich als Biologe, der an die Evolution glaubt und davon ausgeht, dass erstmal die Unterschiede zwischen Menschen durch biologische Unterschiede am ehesten zu erklären sind, obwohl, wie gesagt, der Mensch das kulturellste aller Wesen ist, das ist für mich erstmal die Hypothese, die es zu widerlegen gilt. Und das Wort Biologismus impliziert ja eine Ideologie, ein Ismus. Und mir war nicht klar, dass ich oder meine Kollegen eine Art von Biologie aus Sicht der Sozialwissenschaftler vertreten. Und diese negative Konnotation, die Biologismus beinhaltet, war mir auch völlig unbekannt bis 2008. Ich habe in den USA schon gelegentlich für Zeitungen geschrieben, und hatte aus Amerika vielleicht auch das Selbstverständnis mitbekommen, dass man dem Steuerzahler was zurückgibt. Also ich bin mir des Privilegs bewusst, dass die Forschung, die ich mache, die kostet Millionen von Euros, ich nur eine Handvoll von Ländern in der Welt machen kann und dass ich dem Steuerzahler, der es mir ermöglicht, meiner Neugierde zu folgen und Grundlagenforschung zu machen, die der Gesellschaft nicht wirklich was nützt. Also wir heilen keinen Krebs und wir heilen keinen AIDS. Wir verstehen die Welt nur ein kleines wenig besser, wenn wir die Forschung machen, die wir machen. Dass ich dem Steuerzahler, indem ich mich äußere oder über Forschung genereller schreibe oder berichte, etwas zurückgebe. Und ich glaube, dass Teil der Erklärung, warum ich Deutschland für technikphob oder feindlich sogar halte, darin liegt, dass in den Zeitungen oder Medienredaktionen zu wenig Leute sitzen, die Naturwissenschaften studiert haben oder was in Naturwissenschaften verstehen. Und da, denke ich, würde es dem Land gut tun, wenn sich mehr Leute engagieren. Man muss ja nicht meine Meinung teilen, aber zumindest wäre es schön, wenn mehr von diesem naturwissenschaftlichen, kritischen, rationalen Denken in der Öffentlichkeit vertreten wäre.
Es ist ja gerade wieder sehr viel von verengten Meinungskorridoren die Rede, vom Herdentrieb, ob beim Thema Migration, bei Corona oder eben auch im Ukraine-Krieg. Aber müsste man den Vorwurf, wenn man ihn formuliert, dann nicht auch der Wissenschaft machen, versteckt euch nicht, sondern meldet euch zu Wort, wenn auch ihr anderer Meinung seid?
Absolut, ja, da stehe ich da voll dahinter, was Sie sagen. Also ich glaube, jetzt sind gerade so Zeiten, wo sehr viel Selbstzensur stattfindet, wo jemand, der zu diesen Themen, die Sie gerade genannt hat, eine vielleicht nicht Mainstream-Meinung hat, sich nicht traut, etwas öffentlich darüber zu sagen. Ich bin in Lübeck am Katharineum gewesen, das ist ein sehr traditionelles Gymnasium, wo man Latein hat und so weiter.
Thomas Mann hat Sie besucht, Heinrich Mann.
Genau, und nicht Abitur gemacht, der Thomas Mann. Aber jedenfalls, unsere Lehrer ich habe dort in den 70er Jahren, bin ich dort zur Schule gegangen, waren oft zum großen Teil übrig gebliebene Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die dann, wenn wir versuchen wollten, keinen Unterricht zu haben, haben wir dann versucht, sie irgendwie zu animieren, über Kriegsgeschichten zu erzählen. Aber ich habe über die deutsche Geschichte nach 1933 in der Schule sehr wenig gelernt. Und das hat mich vielleicht auch in gewisser Weise geprägt, weil ich mich immer gefragt habe, wie konnte es sein, dass sich diese Faschisten mit den Sozialisten oder Kommunisten auf den Straßen geprügelt haben, oder wie konnten die Nazis an die Macht kommen? Warum hat da niemand aufbegehrt und sich dagegen gewehrt? Und vielleicht ist das eine Sache, die mich irgendwo begleitet hat, dass ich denke, es ist wichtig, den Mund aufzumachen, auch wenn man unpopuläre Sachen sagt.
Sie haben sich in letzter Zeit häufiger zur Bedrohung der Meinungsvielfalt geäußert, auch zur Lage an den Universitäten. Warum treibt Sie dieses Thema so um?
Weil die Meinungsfreiheit an Universitäten bedroht ist. Wir bekommen Briefe, die immer gegendert sind. Wir haben in Konstanz zum Beispiel ein Gender-Referat mit 20 Angestellten, von denen 19 Frauen sind oder als Frauen gesehen werden, sagt man ja heute. Und diese Personen kommen dann bei uns in Berufungskommission und sagen, wir müssen mehr Frauen berufen. Dann sage ich, macht es da erstmal vor. Solange ihr nicht 50-50 seid, warum sollte ich dann euren Ratschlag befolgen? Das sage ich jetzt ein bisschen provokant, aber das ist einfach eine Sache, die merkbar ist, und als weißer alter Mann, der bin ich ja offiziell mittlerweile, ist man natürlich erstmal Feindperson für viele Leute, wobei ich sage, ich kann nichts dafür, ich bin so geboren. Du bist vielleicht in einem anderen Geschlecht geboren oder einer Hautfarbe geboren, aber ehrlich gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht über diese Art von Unterschiede nachdenken. Das war vielleicht auch in meiner Zeit in Berkeley eine Sache, die völlig irrelevant schien. Wir waren alle verschiedene Hautfarben, verschiedene Passfarben, es war sehr, sehr international und sehr sehr bunt, aber das interessierte niemanden, welche Hautfarbe jemand hat. Dass das jetzt plötzlich wieder wichtig ist, halte ich für einen zivilisatorischen Rückschritt. Also diese Einteilung von Menschen in Tribes oder in Kategorien halte ich für was Schlechtes. Ich würde mir wünschen, dass wir jedem Menschen als Individuum begegnen, so wie Martin Luther King das auch gesagt hat, und nicht Vorurteile haben, nur weil jemand eine bestimmte Haut- oder Augenfarbe hat oder ein bestimmtes Geschlecht hat. Und da sehe ich einfach im Moment, dass der neue Rassismus, also Menschen einzuteilen, eher von links kommt als von rechts. Vielleicht sehe ich die Welt nicht richtig, aber das ist mein Eindruck. Und das halte ich für keine gute Entwicklung.
Sie sind Mitglied im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das sich nach eigener Aussage Bestrebungen widersetzt, die Freiheit von Forschung und Lehre aus ideologischen Motiven einzuschränken. Ist Ihnen das denn persönlich schon mal passiert? Wurden Sie mal gecancelt?
Gecancelt nicht wirklich. Also ich habe mal einen sehr unpopulären Artikel in der FAZ geschrieben 2015. Da wurde mein Büro eingebrochen. Als ich dann die Polizei gerufen habe, weil die Tür aufgebrochen war und so weiter, sagte der Polizist ja, ob denn bei mir was gestohlen worden sei, weil mein Computer war ja noch da und mein Geld oder irgendwas Wertvolles wurde nicht gestohlen. Ob ich denn irgendwas hätte, was man fotografieren oder stehlen könnte. Dann habe ich gesagt, was meinen Sie denn? Dann sagte er, ja, die Klausur, das passiert öfter, dass mal Klausuren gestohlen wurden. Das war an einem Samstag und am Montag war meine Klausur. Und das habe ich noch auf die leichte Schulter genommen. Ich bin da ein bisschen Till Eulenspiegelhaft mit dem Schalk im Nacken. Ich bin in Mölln geboren und dann in Lübeck aufgewachsen und habe dann bei meinen Studenten gesagt in der Klausur, also liebe Leute, wenn ihr die Klausur stehlen wollt, dann müsst ihr bei meiner Sekretärin einbrechen, nicht bei mir. Da liegen die fotokopierten Klausuren. Also jedenfalls, ich habe das eher noch auf die leichte Schulter genommen, aber das wurde mir von einigen Studenten übel genommen, dass ich das öffentlich mache, dass sowas in dieser Form passiert. Ich habe nicht mal gesagt, dass es Studenten waren. Ich habe nur die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Studenten in mein Büro eingebrochen sind. Und wie gesagt, auf die Idee bin ich erst dadurch gekommen, dass der Polizist mir das gesagt hat, dass sowas passiert. Das war außerhalb meines Vorstellungshorizonts. Wie dem auch sei, jedenfalls ist mir da klar geworden, weil das wurde dann damals, das war 2015, auf Facebook oder ich bin nicht auf sozialen Medien, auf verschiedenen sozialen Medien verbreitet. Und da ist mir dann klar geworden, die Leute lesen gar keine Artikel, die lesen nur die Überschriften, haben dann ein Vorurteil gegenüber Professoren oder Studenten oder wem auch immer und äußern sich dann dementsprechend. Und das war sehr unangenehm, so ein Shitstorm, wie man auf Neudeutsch sagt, zu erfahren. Und die Cancellation kam dann eigentlich eher durch die Pressestelle, wo man dann merkt, dass die Pressestelle auch nicht an Wahrheit interessiert ist, sondern versucht nur die Reputation der Universität zu verteidigen oder der Rektor meiner Universität sich nicht auf meine Seite geschlagen hat, sondern auf die Seite der Studenten. Und das Pikante war dann eben auch, dass Zeitungen, die darüber berichtet haben, auf derselben Seite Werbung hatten für irgendwelche Firmen, die dann Master- oder Diplomarbeiten für Studenten schreiben.
Das heißt, man hat versucht, die Wogen dann zu glätten. Man könnte ja auch vermuten, dass Ihnen Widerstand von studentischer Seite deshalb entgegenschlägt, weil Sie Ihnen ja also richtige Steilvorlagen liefern. Wenn Sie etwa Gender Studies als, ich habe schon erwähnt, antiwissenschaftlichen Hokuspokus bezeichnen, warum denn diese ablehnende Haltung?
Also das ist nicht so, dass ich habe auch sehr kluge Genderforscherinnen kennengelernt. Als ich in Harvard war, 17, 18, hatte ich ein Sabbatical. Da habe ich ein Gender-Seminar belegt mit einer berühmten Genderforscherin und habe dann viele dieser Genderforscherinnen kennengelernt. Darunter sind auch sehr kluge und fundierte Denker. Das ist kein Thema. Auf der anderen Seite habe ich auch Vorträge von Judith Butler gehört, wovon ich jedem nur abraten würde. Vieles dieser Forschungsrichtungen sind ideologisch. Sie haben eine politische Agenda und gehen nicht ergebnisoffen an die Forschung heran. Das ist, was ich denen vorwerfe. Wenn jemand Colonial Studies oder viele dieser Fächer, die Studies heißen, haben eine politische Agenda. Und aus meiner Sicht, vielleicht bin ich, wie gesagt, ein weißer alter Mann, aus meiner Sicht sollten Universitäten danach streben, die Wahrheit zu suchen und nicht die Welt politisch zu verändern. Ich habe nichts dagegen, dass es Aktivisten gibt und Leute, die die Welt verändern wollen, aber Aktivist zu sein und gleichzeitig Professor zu sein, ist nicht meine Vorstellung davon, was Universitäten leisten sollten. Und als Evolutionsbiologe oder als Biologe generell ist für mich eine rote Linie erreicht, wenn man von mir erwartet, dass ich sage, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Es gibt genau zwei Geschlechter, mehr nicht. Es gibt Menschen, die bedauerlicherweise genetische Fehler haben, wo sie dann intersex sind. Aber in Bezug auf Sex gibt es genau zwei Geschlechter.
Das heißt, diesen Fall, den wir neulich in Berlin erlebt haben, wo eine Biologie-Doktorandin einen Vortrag halten wollte, warum es, wie Sie sagen, eben in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Dieser Vortrag, der wurde dann von der Unileitung abgesagt. Es gab öffentlichen Druck, unter anderem der Arbeitskreis kritischer Juristinnen hat geschrieben, die These, es gäbe in der Biologie nur zwei Geschlechter, sei, Zitat, unwissenschaftlich, menschenverachtend und transfeindlich. Das können Sie nicht ernst nehmen.
Ich kann es insbesondere dann nicht ernst nehmen, wenn diese kritischen Juristinnen zu feige sind, mit ihrem Namen aufzutreten. Und das ist eben, glaube ich, mein Teil der Erklärung dafür, dass die Faschisten in Deutschland in den 30er Jahren nach vorne kommen konnten, weil niemand den Mumm hat, mit eigenem Namen dazustehen und eine Meinung auszusagen, links oder rechts, ist mir völlig egal. Aber wenn diese kritischen Journalistinnen sagen, es könnte meiner Karriere schaden, wenn ich sage, ich heiße Sabine Müller, dann halte ich das für sehr, sehr feige und dann würde ich die Aussagen solcher Personen erstmal ignorieren. Es ist ja völlig unklar, wer dahinter steckt, wie viele das sind und so weiter. Und warum sollte eine Universitätsleitung, deren Aufgabe es ist, die Meinungsfreiheit zu verteidigen und zu gewährleisten, solchen anonymen Leuten, die sich auf Twitter laut rumposaunen, ernst zu nehmen. Ich war sehr enttäuscht von der Vorgehensweise der Universitätsleitung in Berlin.
Was mich da interessieren würde, wie schaut denn jemand wie Sie auf das von der Ampelregierung geplante Selbstbestimmungsgesetz? Da soll ja bald jeder beim Standesamt seinen Geschlechtseintrag im Pass ändern können. Aus Mann wird Frau, aus Frau wird Mann oder man wählt eben die dritte Option, divers. Ist das ein Fortschritt? Geht das zu weit?
Erstmal würde ich Sie bitten, Fortschritt zu definieren. Aber ja, es geht zu weit. Insbesondere, wenn es darum geht, dass Kinder ab 14 oder sogar 17 gegen den Willen der Eltern sich die Brüste amputieren lassen sollten, Hormone einnehmen sollen und solche lebensverändernden Schritte machen, die sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn sie erstmal 20 oder 30 sind, bereuen werden. Aber dann ist es zu spät.
Wobei das ja mit dem Selbstbestimmungsgesetz nicht gemeint ist. Damit ist ja erstmal ein juristischer Akt gemeint. Noch nicht die sozusagen Geschlechtsangleichung, die medizinische.
Meinem Verständnis nach ist das impliziert oder ist Teil des Gesetzes, dass diese Jugendlichen mit einem Gerichtsbescheid gegen den Willen der Eltern diese Maßnahmen einleiten lassen können. Also das halte ich für sehr gefährlich. Also jeder soll nach seiner Fasson leben. Und das steht mir nicht zu, irgendjemand darüber zu verurteilen. Da bin ich völlig d'accord, dass jeder so leben soll, wie er möchte. Es geht nur darum, dass diesen Kindern, die in dieser Phase, wo ihr Gehirn umgebaut wird und wo Hormone durch ihr Gehirn rasen in der Pubertät, solche Entscheidungen treffen, die ganz gefährlich sind. Und wie Sie wissen, ist diese Transmode eine wirkliche Mode und Epidemie, wo sich die Zahlen ver 500-facht haben. da habe ich große Sorge um die psychische und körperliche Gesundheit von Kindern. Und da würde ich, deshalb bin ich dagegen.
Herr Mayer, als moderne Individuen, da wollen wir uns ja am liebsten komplett selbst bestimmen, unser Aussehen, unser Geschlecht. Die Evolutionsbiologie, die hat da eine etwas ernüchternde Botschaft. Nicht alles ist verfügbar. Die Natur setzt unserer Selbstverwirklichung Grenzen. Steht man denn als Evolutionsbiologe notwendigerweise auf Kriegsfuß mit dem Zeitgeist? Ist man automatisch konservativ?
Überhaupt nicht. Ich würde mich auch ehrlich gesagt nicht als konservativ bezeichnen. Wenn Sie mich nach meinem Label fragen würden, würde ich vielleicht sagen liberal. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich mich einsortieren sollte. Also bei jeder Wahl wählt mir das geringste Übel. Ich stehe hinter keiner Partei zu 100%. Ich habe in meinem Leben auch schon viele Parteien gewählt. Ich sehe mich eigentlich nicht als konservativ, aber ich würde dazu raten, nicht alles Neue oder andere per se als gut zu empfinden, wobei ich sowieso Schwierigkeiten habe mit dieser binären Einteilung in gut und schlecht. Also ich glaube, die Welt ist viel komplizierter und es gibt sehr viel Grau dazwischen. Was all diese Transaktivisten bedenken sollten, ist, dass sie aus heterosexuellen Familien stammen. Sie haben eine Mutter und sie haben einen Vater. Auch wenn sie sich dagegen aufgelehnt haben oder aus welchen Gründen sie auch entscheiden, dass diese Art von Lebensform nicht die ihre ist. Es ist ja völlig d'accord, das können sie ja gerne tun. Aber das Gefährliche sehe ich vielleicht schon da drin, und da bin ich vielleicht in dem Sinne doch konservativ, dass traditionelle Familien oft etwas Positives haben. Ich glaube, Kinder brauchen Mütter und Väter. Natürlich gibt es Umstände, wo das nicht immer der Fall sein ist. Es ist aber oft dann eher traurig. Und ich glaube, die glücklicheren Kinder, vielleicht hatte ich da einfach großes Glück. Meine Eltern haben gerade ihre eiserne Hochzeit gefeiert, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo ich sehr liberale, unterstützende Eltern hatten, die, wie gesagt, Kaninchen und Katzen und Hunde und Elstern erlaubt haben und das Haus voller Molche und Fröschen und Fischen erlaubt haben. Diese Art von Jugend ist natürlich nicht jedem Kind vergönnt, aber ich würde per se erst mal sagen, dass es nichts Schlechtes, ein gesundes Familienleben zu haben, wo Eltern, Väter und Mütter vorhanden sind. Wobei ich natürlich, wenn ich sowas sage, nicht sage, dass Alleinerziehende oder Patchwork-Familien per se schlechter sind, aber ich würde auch nicht sagen, dass sie per se besser sind.
Also, wobei Ihnen da ja sozusagen Aktivisten widersprechen würden mit quasi einer der zentralen Erkenntnisse der Gender Studies, dass wir eben heute unterscheiden zwischen biologischem Geschlecht und kulturellen Geschlechterrollen, dass wir wissen, wir werden zwar als biologischer Mann oder biologische Frau geboren, wir sind aber nicht auf diese Rollen festgelegt, auch nicht auf die Vaterrolle und also auch nicht auf die Mutterrolle, die sind variabel.
Variabel schon, aber es gibt da große Unterschiede. Wie Sie wissen, habe ich ein Buch geschrieben über Männer und Frauen und die Macht der Gene. Über viele Kulturen, über fast alle Kulturen hinweg, haben Männer diese Beschützerrolle, diese auch fürsorgliche Rolle, aber zum Beispiel spielen Männer ganz anders mit ihren Kindern als Frauen. Und dieses Rough and Tumble Play, das Väter mit ihren Kindern machen, ist durchaus wichtig, weil das auch Vertrauen aufbaut zu Männern und so weiter. Also natürlich sind die Geschlechterrollen variabel und ich will nicht sagen, dass die per se gut oder schlecht sind. Und ich bin natürlich nicht dafür, dass Frauen die Zustimmung ihrer Männer brauchen, um ein Bankkonto zu öffnen oder irgendwelche Dinge. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist etwas sehr Tiefes in den Männerrollen und in den Frauenrollen verankert. Und ich glaube, da bin ich einfach dagegen, dass wir versuchen, durch Social Engineering zu versuchen, etwas zu verändern, was der menschlichen Natur widerspricht.
Aber wenn Sie sagen, es gibt so etwas wie typisch männlich oder typisch weiblich und das ist tief in unserer Natur verankert, warum fällt es uns dann trotzdem so schwer, das zu akzeptieren?
Mir fällt es gar nicht schwer. Vielleicht Ihren Gender Studies Freundinnen, aber ich finde daran nichts falsch, weil es auch, also ich meine, viele Frauen, die Karriere machen wollen, und mir ist das ja selber auch schon oft passiert, einige meiner besten Doktoranden, super klug, super organisiert, fantastische Wissenschaftlerinnen, haben dann ab Mitte 30 entschieden, ich will nicht so leben wie du, ich will nicht so viel arbeiten wie du, ich will 2,5 Kinder und einen Mann und verlassen die Wissenschaft. Das tut mir dann immer sehr weh, dass diese Frauen mit so viel Potenzial die Wissenschaft verlassen, aber viele Frauen, die Leaky Pipeline ist da das Schlagwort, viele Frauen verlassen die Wissenschaft nicht, weil sie in irgendeiner Form rausgedrängt wird, aber weil die Wissenschaft typischerweise so viel Zeit und Energie verlangt, die Frauen dann am Ende vielleicht nicht willens sind zu geben, sondern sie wollen ein Familienleben. Warum sollten wir das verurteilen? Was ja auch völlig okay ist, finde ich. Also jeder nach seiner Fasson. Also da finde ich, sollten wir einfach toleranter sein und zu sagen, warum ist eine Mutter, die ihr Kind in den Kindergarten gibt, besser als eine Mutter, die ihre Kinder zu Hause erziehen will?
Herr Mayer, Hat die Evolution ein Ziel?
Nein, wir sind da schon Spielball des Zufalls zum großen Teil. Also die Evolution hat das Problem, dass wir in jeder Generation funktionieren müssen. Wir müssen uns gegen Krankheiten und Parasiten durchsetzen. Wir müssen vermeiden, gefressen zu werden. Wir müssen uns fortpflanzen. Das heißt, wir können in jeder Generation nur kleine Veränderungen tolerieren im typischen Körper eines Organismus. Und da spielt der Zufall eine zu große Rolle. Also man kann natürlich schon Vorhersagen machen, dass wahrscheinlich die Menschen im Durchschnitt in den nächsten Generationen weiter größer werden, aber die Evolution verfolgt kein Ziel.
Das heißt, das ist alles komplett sinnlos?
Oh Gott, ich bin kein Philosoph. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, sage ich immer, Essen und Fortpflanzen. Wahrscheinlich sind viele Leute der Meinung, dass es komplizierter und tiefer ist.
Was ist Ihre Antwort darauf?
Ja, ich weiß es nicht genau. Mein Eindruck ist oft, dass am Ende die Familie wieder zählt. Ich kenne sehr viele sehr erfolgreiche Wissenschaftler, die am Ende dann zurückschauen und sagen, ja, was war denn das Wichtige in meinem Leben? Und dann zeigen sie auch ihre Enkel oder Urenkel. Das klingt vielleicht verrückt, aber ich denke schon, dass diese tiefen evolutionsbiologischen Dinge auch in uns reflektiert sind. Also wenn ich meine Kollegen sehe oder ältere Kollegen von mir, die dann dumm grinsend auf ihre Enkel schauen, das ist, was sie glücklich macht.
Herr Mayer, wir erleben ja gerade turbulente Zeiten, einen Krieg, eine globale Pandemie. Sind das denn Faktoren, die Evolution beeinflussen können?
Im Prinzip natürlich schon. Also ich habe selber mal eine Bilharziose, eine Schistosomiasis bekommen, als ich im Kongo Fische gesammelt habe. Da ist mir das ganz klar vor Augen gekommen, dass Parasiten und Würmer, die sich lustig in einem vermehren, durchaus in unserer Evolution eine große Rolle gespielt haben. Also Malaria ist ja weiterhin ein ganz großes Problem oder jetzt Dengue-Fieber oder Chikungunya, verschiedene Krankheiten, die ich aus den Tropen kenne. Gerade Malaria raffen ja Millionen von Menschen dahin. Ich bin jetzt nicht sicher, inwieweit die Corona-Pandemie so einen großen Einfluss hat, weil am Ende die Sterblichkeitsraten ja am Ende gar nicht so groß waren, also wie am Anfang befürchtet. Wenn jetzt 100 Leute pro Tag in Deutschland, sagen wir, an Corona sterben, ist das natürlich in jedem Individuumsfall schlecht und tragisch, aber es sterben 2500 Leute in Deutschland am Tag, also einer von 25 stirbt dann vielleicht weiterhin an dieser Pandemie. Ich weiß nicht, wie hoch die Fälle bei der Grippe waren. Also jedenfalls, natürlich haben die einen Einfluss. Oder es gibt ja auch Studien dazu, dass die Pest in Europa Veränderungen in der Zusammensetzung der Population hervorgebracht hat. Aber dort sind 30% der Bevölkerung gestorben. Also nein, wir sind weiterhin in gewisser Weise Spielball der Evolution. Und durch den Flugverkehr und die Reisen und so weiter verbreiten sich Pandemien natürlich heutzutage sehr viel schneller als im Mittelalter mit der Pest.
Wir sind Spielball der Evolution, sagen Sie. Menschen sind nur eine Tierart unter vielen. Das ist der nüchterne Blick der Evolutionsbiologie auf die angebliche Krone der Schöpfung. Die große Frage ist ja, wie geht es weiter in der Entstehung der Arten, wenn auch nur der Mensch quasi so eine Art Durchgangsstadium für die Evolution ist? Was ist dann der nächste Schritt?
Na gut, also zumindest in den westlichen reichen Nationen wird es ja möglich sein, durch Präimplantationsdiagnostik eine künstliche Selektion zu machen. Also es gibt ja Labore in der Welt, in China oder in Holland oder auch in den USA, wo nach Intelligenzgenen geschaut wird. Oder ich kenne das noch aus meiner Studienzeit in Amerika, wo Samen gespendet wurde oder auch Eier gespendet wurden von besonders sportlichen, intelligenten, großgewachsenen, blonden Studentinnen für viel Geld. Dort findet schon eine Art Selektion statt, auch auf der biologischen Ebene. Und natürlich versuchen die Eltern in Amerika, aber auch natürlich zunehmend in Deutschland, ihren Kindern die besten Startchancen zu geben, indem sie sie auf die teuersten Schulen oder die teuersten Colleges schicken. Und wenn man das schafft, in Stanford oder Princeton oder Harvard zu studieren, ist es ja sehr karrierefördernd später. Also da wird natürlich versucht, sozusagen das Schicksal der Kinder positiv zu beeinflussen.
Das heißt, das ist der Sprung, den der Mensch geschafft hat. Er ist die Art, der die Evolution selbst lenken kann?
In gewisser Weise. Aber wie gesagt, nur in sehr geringem Ausmaß. Nur eine ganz kleine Gruppe in westlichen Ländern, die finanziellen Möglichkeiten dazu hat, kann dies im Prinzip tun. Also mit CRISPR-Cas wird es möglich sein, da gab es ja auch schon übergriffige Studien aus China, das am Menschen zu machen. Das ist dann eine Sache, die dann zwischen den Ländern, die ethischen Vorstellungen verschiedener Nationen unterscheiden sich da ja sehr, was erlaubt sein soll und was nicht, um dort einzugreifen. Deutschland wird natürlich sicherlich da sehr konservativ sein, auch wiederum aus der Geschichte Deutschlands im Dritten Reich heraus erklärlich und nachvollziehbar. Ich will das in keiner Form irgendwie positiv oder negativ judgen, was jetzt gut oder schlecht ist in diesem Sinne, aber zumindest wird es technisch machbar sein.